Mein Predigtthema heute heißt Der Dialog mit Gott, Hören und Reden. Heute möchte ich mit einer kleinen Predigtreihe zum Beten starten. Ich habe sie genannt Kleine Schule des Gebets. Aber keine Angst, ich möchte hier nicht als studierter geistlicher Lehrer auftreten und ihr seid meine Schüler und Schülerinnen. Es gibt ganz bestimmt einige, die mehr Erfahrungen auf dem einen oder anderen Gebiet des Gebets haben als ich. Ich will euch auch nicht die Grundlagen des Gebets beibringen, das alles kennen wir ja, zumindest die meisten. Trotzdem gibt es noch ein paar Gebetsarten, die wir noch nicht so drauf haben und praktizieren, wo wir noch hineinwachsen können. Und da möchte ich ein paar Impulse und auch ein paar persönliche Erfahrungen weitergeben, die uns als Gemeinde vielleicht noch stärker und näher zu Gott bringen können. Betrachtet also meine Gedanken als Ansporn, noch etwas Neues auszuprobieren und die Kraft des Gebets zu erleben. Was ist eigentlich das Gebet? Was passiert da? Die einen würden sagen, beten ist reden mit Gott. Nun ja, das ist wohl auch so. Der Mensch spricht zu Gott, er dankt ihm und er bittet ihn noch viel mehr. Manche sind beim Beten nur beim Reden und quatschen Gott die Ohren voll. Deshalb ist diese Definition zwar richtig, aber auch verzerrt. Denn wenn wir das streng betrachten, dann kommt Gott da gar nicht zu Wort. Er hört sich unsere Anliegen an, ja, er muss sie quasi anhören. So wie wir manchmal, wenn wir mit anderen Leuten zusammenkommen, die reden und reden und reden. Und man selbst kommt da gar nicht zu Wort und muss sich diese Quasselstrippen anhören. Ich glaube mittlerweile, dass Beten eben noch mehr ist als nur Reden. Am Anfang meines Christseins hatte ich auch noch die Vorstellung, ich müsste Gott alles erzählen. Ich machte lange Listen von Anliegen und Personen, die ich herunterbetete. Erst später im Leben merkte ich, dass es noch andere Dimensionen oder Ebenen beim Beten gibt. Aber auch da kann man meines Erachtens in eine extreme Position fallen. Andere nämlich würden sagen, Beten ist totale Stille und Meditation. Man sitzt ruhig da, ganz in sich versunken und hängt seinen Gedanken nach. Das sind die sogenannten kontemplativen Typen, die ohne ein Wort meditieren, in sich hineinhorchen und andächtig dasitzen. Auch die haben sicher recht. Gerade die Mönche und Nonnen in den Klöstern kennen solche geistlichen Meditationsübungen und erhalten davon viel Gewinn. Und doch sage ich, auch mit dem stillen Horchen und Hören, was einem so durch den Kopf geht, ist es beim Beten ebenso nicht getan. Das wäre dann so, als ob Gott von außen ständig auf uns einreden würde und wir würden da sitzen und uns das anhören. Das aber passiert nach meiner Erfahrung auch nicht. Das stille Hören auf Gott ist wichtig. Und da müssen wir auch manchmal unsere Klappe halten, damit er zu Wort kommt. Aber Gott ist auch nicht daran gelegen, uns vollzulabern und wir nur seine Sklaven, die artig und wie Marionetten das befolgen, was er uns nun wieder befiehlt. Gott will uns beteiligen, mit uns in ein Gespräch kommen. Und wenn wir ein Gespräch mit einem anderen Menschen führen, dann gelingt das eben nur, wenn es im ständigen Wechsel von Reden und Zuhören geführt wird. Deshalb würde ich Folgendes sagen. Beten ist ein Gespräch mit Gott. Dazu gehört sowohl das Reden als auch das Hören. Beides sollte zum Zuge kommen, damit das Gebet nicht einseitig wird. Nun könnt ihr euch mal fragen, welche Seite in euren Gebeten überwiegt. Ist es das Reden oder ist es das Hören? Auf welcher Seite fallt ihr vom Pferd herunter? Welche Seite müsste gestärkt und trainiert werden? Daher jetzt noch einmal ein paar vertiefende Impulse aus der Bibel. Zunächst zum Hören. Es gibt eine Reihe von Bibelworten, die uns zur Stille vor Gott auffordern. Etwa in Psalm 37, Vers 7. Werdet still vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Diese Erfahrung, dass wir ruhig vor Gott werden sollen, um ihn zu hören und sein Handeln zu erfahren, die hatte damals der König David gemacht. Und er ruft in diesem Gebet die Frommen dazu auf, es genau so wie er zu machen. In Psalm 46, Vers 11 kommt sogar Gott zu Wort und ruft sein Volk auf, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das Volk Gottes wird also direkt von Gott aufgerufen, sich an einen ruhigen Platz zurückzuziehen, um ihm dort zu begegnen, ihn zu hören, auf seine Stimme zu horchen. Wir werden heute massiv von Reizen, Stimmen und Einflüssen überflutet. Überall werden uns Kraftquellen, spirituelle Übungen, außergewöhnliche Erlebnisse angeboten. Und manche frommen Leute sind regelrecht spitz drauf, immer neue Dinge zu erfahren. Es gibt jedes Jahr Hunderte von Konferenzen mit sicherlich guten Seminaren, wohin Tausende von Christen hinpilgern. Lauten Lobpreis mit 10.000 frommen Touristen, mit starken Leitern und Propheten. Ich habe nichts dagegen und ich habe früher da auch viele dieser Events gerne besucht. Trotzdem sollten wir uns darauf nicht fixieren, denn eine dauerhafte Veränderung bringt uns sowas eher weniger. Das sind Momentaufnahmen, glückselige Augenblicke, die oft schnell wieder vergehen. Gott redet zu uns viel mehr in der Stille. Und in der Regel redet er auf sehr zarte und leise Art und Weise. Nicht durch jubelnde Hallelujas in der Menge, sondern dort, wo wir mit offenen Herzen vor ihm schweigen und seine leisen Töne vernehmen. Es ist interessant, dass selbst Jesus sich immer wieder in die Stille zurückgezogen hat, um zu beten. Gerade dann, wenn es ihm zu laut und zu hektisch wurde, in der Bergpredigt empfiehlt er seinen Jüngern geradezu, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Jesus weiß, dass der allergrößte Feind für eine Begegnung mit Gott die Ablenkung ist. Da kann uns schon das kleinste Geräusch, ein Zug oder Auto, das an unserem Auto vorbeirauscht, ein Streit unter Nachbarn vor unserer Haustür oder ein Handyklingeln vom Wesentlichen abhalten. Wir brauchen also Plätze, wo wir ganz ungestört sein können, wo uns niemand, selbst nicht unser Ehepartner oder unsere Kinder, beim Chillen unterbrechen. Bei mir ist das zum Beispiel unser Garten. Da sitze ich dann einfach, höre den zwitschernden Vögeln zu, beobachte die Schmetterlinge, freue mich an den bunten Blumen und hänge meinen Gedanken nach. Manchmal ist es auch ein einsamer Spaziergang. Einfach eine Runde in der Natur drehen, die Sonne und die Aussicht genießen. Und nicht wenige gehen für eine kleine Auszeit in ein Freizeitheim, in eine Pension oder gar in ein Kloster und halten dort einfach mal Abstand vom normalen Alltagstrott. David musste das als König auch wohl lernen, sich ab und zu von seinen königlichen Alltagsgeschäften zurückzuziehen, sich nicht dauernd beanspruchen zu lassen, auch mal Pause zu machen. Manche frommen Leute denken ja, sie müssten immer etwas tun, rund um die Uhr dem Herrn dienen, immer bereit sein und springen, wenn jemand um Hilfe schreit. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so die richtige Haltung ist. Man kann dabei nämlich auch seine Gesundheit ruinieren. Bei David lese ich da Folgendes. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Worte aus Psalm 62, 2 und 6. Das Erste ist also, herunterzukommen von dem Tempo, das uns der Beruf, die Familie und sonstige Verpflichtungen aufdrücken, sozusagen von 180 runter auf 50 oder vielleicht sogar ganz auf Null. Manche können ja auch noch nicht einmal das. Ich bin früher auch gerne schnell mit meinem Auto gefahren, aber ich kann euch versichern, das bringt eher Stress als Spaß. Wenn du schnell fahren willst, dann mach das mal eine Stunde lang auf dem Sachsenring in Leipzig oder auf dem Nürburgring in der Eifel. Da kannst du dann brausen, so viel deine Karre halt hergibt. Es ist auf jeden Fall viel stressfreier und ungefährlicher, wenn du auf der Autobahn das Tempo runternimmst. Genauso ist es auch mit dem Glauben und mit dem Gebet. Dann kannst du prima Zeit mit Gott verbringen, selbst im Auto. Früher bin ich oft längere Strecken zu irgendwelchen Sitzungen gefahren. Da hatte ich dann viel, viel Zeit, im Auto zu beten, still zu sein, auf Gedanken Gottes zu warten und die dann in ein Diktiergerät aufzusprechen, damit ich sie dann zu Hause weiter bearbeiten konnte. Es waren damals sehr, sehr effektive Zeiten mit Gott. In einem nächsten Schritt geht es nun darum, auf Gott zu hören, also nicht sofort zu reden, sondern sensibel die Gedanken Gottes wahrzunehmen. Das können nach meiner Beobachtung nicht immer alle Christen sehr gut, sondern da muss man hineinwachsen und das entwickeln und üben, um herauszufiltern, was Gottes Stimme ist und was andere Stimme, meine eigene, andere Leute oder sogar der Teufel mir einflüstern wollen, um das unterscheiden zu können. In Psalm 85, Vers 9 lesen wir in einem Gebet, das sowohl die Kohachiter öfter im Gottesdienst oder zu anderen Anlässen gebetet haben. Ich will hören oder horchen, was Gott, der Herr, redet. Oder dann auch David, bevor er seinen Tag begann, im Psalm 143, Vers 8. Lass mich früh hören deine Gnade, denn ich setze mein Vertrauen auf dich. Zeig mir den rechten Weg, auf dich richte ich Herz und Sinn. Um Gott zu hören, muss ich schon eine gewisse Übung haben, denn das Reden Gottes ist nicht laut und so klar erkennbar, dass ich das sofort erkenne. Gott ist ein Gott der leisen Töne und erst dann, wenn ich sein Wort kenne und fest differenzieren kann, was richtig oder falsch ist, kann ich mir sicher sein, ob ich dem nachspüren soll, was ich höre, oder ob ich es verwerfen muss. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich stelle Gott einfach Rückfragen. Vielleicht so. Herr, was meintest du eben damit? Wie soll ich das verstehen? Kannst du mir das noch etwas deutlicher sagen? Gibt es von dir noch einen Hinweis, der mir weiterhelfen könnte? Und vielleicht kommt mir dann noch eine erhellende Erleuchtung. Oder irgendetwas, das ich nachschlagen und zu Hause erforschen kann. Oder ein Wort oder ein Erlebnis, das mir die Sache klarer macht. Rückfragen stellen. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Bestandteil des Gebets. Wie in jedem anderen Gespräch mit einem Menschen können wir auch Gott Fragen stellen, wenn wir etwas nicht verstehen. Ihn bitten, Herr, mach mir das doch bitte klar. Gespräch ist doch zuhören, Fragen stellen, wieder zuhören, Kommentare abgeben, dann wieder den anderen zu Wort kommen lassen. Immer hin und her, reden und zuhören und dann immer klarer sehen und verstehen. Im Alten Testament haben wir zum Beispiel öfter solche Gespräche überliefert, die bedeutsame Gestalten, Führer des Volkes oder Propheten mit Gott führten. Abraham etwa verhandelt mit Gott, als es um die Rettung oder die Zerstörung von Sodom und Gomorra geht. Er bittet immer wieder und wartet auf Gottes Antworten, bis der endlich genug hat und auf Abraham eingeht. Bei der Berufung Moses am Dornbusch gibt es ein langes Palaver, bis Gott Mose so weit hat, dass der bereit ist, Israel aus Ägypten zu führen. Immer wieder bringt Mose Gott Einwände vor, weshalb er nicht der Richtige sei. Und Gott muss ihm immer wieder klar machen, dass er doch keine Angst zu haben brauche, dass er mit ihm sei und es schon richten werde. Ebenso muss Gott alle seine Überredungskünste bei dem Propheten Jeremia aufbieten, um ihn für seinen Dienst zu gewinnen. Ich fasse also diesen Punkt noch einmal zusammen. Im Gespräch mit Gott geht es um ein Hin und Her. Der eine stellt Fragen, der andere hört zu, stellt Rückfragen oder gibt Antworten. Wenn jemand ein Wort von Gott nicht versteht, fragt er zurück: Herr, was meinst du damit? Und wartet auf Antwort, bis er mehr Klarheit bekommen hat. Man kann auch Einwände vorbringen, auch Zweifel vor Gott loswerden und das beklagen, was einem Kummer macht oder einen beschwert. Eben sich einfach das von der Seele reden, was einen bekümmert. Damit sind wir natürlich jetzt auch beim Reden des Menschen angelangt. Wir haben damit begonnen, erst einmal still zu werden und auf Gott zu warten und zu hören. Dann haben wir davon geredet, wie man ein Gespräch mit Gott führt. Und jetzt, wie ist das mit dem Reden zu Gott? Nun ja, das kennen wir wohl am besten. Denn reden tun wir alle, mehr oder weniger, und manche sehr gerne. Studien haben herausgefunden, dass sowohl Männer als auch Frauen durchschnittlich 16.000 Wörter pro Tag sprechen. Unser Reden beim Beten kommt auch häufig vor, meistens mehr als das Stillsitzen und das Hören. In der Bibel werden wir ja auch unzählige Male aufgefordert, mit Gott zu sprechen. Einige Beispiele dazu. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernsthaft anrufen. Matthäus 7, Vers 7, das ist Jesus in der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Epheser 5, Vers 20. Saget Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Psalm 68, Vers 20a. Lobt sei der Herr täglich. Loben, danken, bitten, für andere beten, klagen, schreien, flehen. Bei all diesen Dingen sprechen wir Worte oder Sätze. Und wir dürfen das auch. Wir sollen das auch. Und das ist gut so. Ich habe ein dickes Buch in meinem Bücherschrank. Es stammt von dem amerikanischen Evangelisten Dr. John Rice. Eine alte Schwarte über das Gebet mit dem Titel Bitten und Empfangen. Fast 400 Seiten stark. Es ist ein wertvolles Buch mit vielen persönlichen Beispielen drin, aber es geht dann nur um das Bitten. Die anderen Gebetsarten werden gar nicht behandelt. Also gar nichts über Lobpreis, auch nicht über das Danken oder andere Formen. Wenn man dieses Buch liest, dann gewinnt man den Eindruck, dass Beten für Dr. Rice nur aus Bitten bestünde. Ich sage mal ganz salopp, verzeiht mir, labere Gott nur in der richtigen Form und gehöre ich die Ohren voll, dann wirst du es auch empfangen. Dann kriegst du, wofür du bittest. Nun, heute finde ich dieses Buch, so wertvolle Anregungen es auch für das Bitten gibt, ziemlich einseitig. Es blendet einfach Dinge aus, die meines Erachtens auch zum Beten gehören. Aber diese Erkenntnis ist mir auch erst später in meinem Christsein gekommen. Als ich ein noch junger, frischer, neu bekehrter Christ war, da habe ich das Gebet auch eher verstanden wie Dr. John Rice. Nämlich möglichst viel Gott mit Bitten voll zu quatschen. Ich war damals 14 Jahre alt, als ich mich zu Jesus bekehrte. Ich bekam als Entlassungsgeschenk aus dem Bibel- und Gemeindeunterricht ein kleines, hochwertiges Neues Testament in Taschenformat. Da habe ich mir dann vorne und hinten Listen mit Gebetsanliegen reingeschrieben und die dann Abend für Abend runtergeleiert und Gott vorgetragen. Nun, wisst ihr, was so das Fatale an solchen Listen ist? Sie werden immer länger und sind dann irgendwann nicht mehr zu schaffen. Jedenfalls an einem Abend nicht mehr oder nicht in der halben Stunde am Morgen, die man für seine Zeit mit Gott reserviert hat. Entweder musst du dein Tempo beim Sprechen erhöhen oder dann irgendwann abbrechen. Und dann fühlst du dich schuldig, weil du es nicht bis zum Ende geschafft hast. Nun ja, es gibt natürlich da noch die Möglichkeit, die Gebetsanliegen etwas zu sortieren und auf die Woche aufzuteilen. So habe ich das auch gemacht. Da kann man dann für jeden Tag der Woche seine persönlichen Anliegen aufschreiben, aber auch für bestimmte Bereiche beten, für die verfolgten Christen, für die Regierung eines Staates, für den Ort, in dem man lebt, für bestimmte Missionseinrichtungen oder Werke oder für die Gemeindeglieder, die im Mitgliederverzeichnis stehen. Das ist schon ziemlich gut und hat mir geholfen, die Sache etwas entspannter anzugehen. Trotzdem ist das mit den Listen so eine Sache und es wird auch mit der Zeit etwas langweilig, immer das Gleiche runterbeten. Ich kenne einen alten Bruder, der ist schon lange in Rente und lebt alleine in seiner kleinen Wohnung. Er hat keine großen Aufgaben mehr, die ihn beanspruchen würden und so verbringt er viel Zeit alleine mit Gott. Als wir einmal bei ihm zu Besuch waren, zeigte er uns in seiner Küchenstube, wo er sich am meisten aufhält, eine ganze Wand voller Bilder und Notizen von irgendwelchen Leuten. Missionare, die er kannte, Gemeindeglieder oder Freunde oder Familienangehörige. Und er sagte uns, dass er jeden Tag für sie alle namentlich beten würde. Das bestaunte ich mit großem Respekt. Und ich sage, gut ist es für das Reich Gottes und eine Gemeinde, wenn sie solche Beter im Hintergrund hat. Die Zeit haben und diese dafür investieren, zu beten und Menschen mit ihren Nöten und Anliegen vor Gott bringen. Nur, wie gesagt, auch das ist dann wieder so eine Liste. Etwas, das ich abnutzen könnte. Ein Ritual, das man abspult, ohne vielleicht mit dem Herzen bei der Sache zu sein. Das unterstelle ich dem Bruder nicht, aber die Gefahr solcher Rituale ist eben da, keine Frage. Ich bin da doch mit der Zeit dazu gekommen, mich bei dem Gebet vom Heiligen Geist führen zu lassen. Und auch da hilft mir der Gedanke, auf Gott zu hören und still auf ihn zu warten. Es ist natürlich gut, beim Beten nicht wahllos irgendetwas zu beten, sondern einer gewissen Struktur zu folgen. Aber das muss ja der Führung des Heiligen Geistes nicht widersprechen. Ich kann beten, Heiliger Geist, jetzt mach mir klar, was und wofür und für wen ich beten soll. Wer braucht jetzt gerade mein Gebet? Und was ist heute wichtig, wo ich deine Führung, deine Weisheit, deine Kraft brauche? Zeig es mir. Und wenn mich da blitzartig ein Gedanke überfällt, dann bete ich dafür und dann warte ich wieder, bis der nächste Gedanke kommt, bis mir eine Person einfällt. Und wenn dann nach einer längeren Zeit nichts mehr kommt, dann mag es wohl auch genug für heute sein. Oder es kommt später im Laufe des Tages. Da kann ich ja auch zwischendurch beten. Listen sind meistens von uns Menschen gemacht. Aber beim hörenden Gebet sagt uns Gott, was ihn gerade bewegt, was ihm auf der Seele brennt und was wir auch teilen können mit unserem Gebet. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wir können also auch ganz sicher sein, dass Gott uns erhören wird, wenn wir uns einklinken in seinen Willen. Das ist doch eine ganz große Ermutigung, das Gespräch mit Gott zu lernen. Und beides, das Hören auf Gott und das Reden zu ihm, zu praktizieren und zu üben. Amen.